Für mich war immer klar, dass Unternehmer nicht nur geboren werden. Unternehmer werden auch aus ihrer Entwicklung, die sie machen, gemacht. Das bedeutet, die Kreativität, die ich brauche, um etwas Neues zu tun, die müssen sie eigentlich haben, die müssen sie entwickelt haben. Ich behaupte nicht von mir, dass ich die von Anfang an hatte. Und ich glaube, ich habe die im Laufe der Jahre tatsächlich auch gelernt. Ich sage mal gelernt. Ja, das ist, es ist so. Und deshalb Menschen zu unterstützen, damit sie auch kreativ werden, damit wir hier mehr Unternehmer bekommen, das war für mich immer ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb haben wir in diesem Museum ja letzten Endes auch die Vormittage nur für Kinder geöffnet.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, der heute übrigens nicht in den Kellerstudio-Räumlichkeiten von Good Work sitzt, sondern an einem besonders schönen Ort. So schön habe ich noch nie gesessen bei einer Podcast-Aufzeichnung. Ich bin im Museum Reinhard Ernst und mir gegenüber sitzt Reinhard Ernst, Begründer, Namensgeber des Museums für moderne Kunst, das seine persönliche Sammlung oder einen kleinen Teil seiner persönlichen Kunstsammlung beinhaltet und das, Achtung, vor gut 3 Monaten eröffnet hat und schon mehr als 60.000 Besucher hier aus dem gesamten In- und Ausland empfangen durfte. Warum? Ja, also zum einen ist natürlich die Kunst sehenswert, also Teil seiner Privatsammlung, aber nicht nur das, denn es verfolgt ein besonderes Konzept, das Museum. Er hat das Museum der Stadt Wiesbaden geschenkt und mit der Auflage, dass das Museum an den Vormittagen den Kindern vorbehalten ist, dass die also kostenfrei und exklusiv dort sich die Kunst anschauen dürfen, erleben dürfen, auch interagieren dürfen, denn Reinhard Ernst ist der Meinung, Kunst gehört allen. Und das meint er ganz buchstäblich. Wir schauen also heute in unserem Gespräch einmal auf das Thema Kultur im ganz buchstäblichen Sinne und versuchen auch mal die Querbezüge zwischen Kunst, moderner Kunst und Unternehmenskultur herzustellen. Denn auch darüber kann Reinhard Ernst einiges berichten. Er ist selbst viele, viele Jahre, Jahrzehnte Unternehmer gewesen, muss man sagen. Inzwischen hat er die Unternehmen, die er sehr groß gemacht hat, sehr gut verkauft. Und der Erlös ist in seine Stiftung eingeflossen, die gesellschaftlich relevante Projekte unterstützt. Also Unternehmenskultur, aber auch Kreativität und sein Verständnis von Leadership, das er im Laufe seines beruflichen Lebens auch praktiziert und gelebt hat, das sind die Themen, über die wir heute intensiv diskutieren werden. Und ich kann euch auch versprechen, es ist eine wirklich packende Gründerstory drin, versteckt. Und nicht nur das, sondern auch vielleicht ein Verständnis von Führung, was für Good Work etwas ungewöhnlicher ist. Ich würde euch trotzdem gerne einladen, euch das mal anzuhören. Denn es ist ein großes Lebenswerk, mit dem wir uns heute auseinandersetzen dürfen. Und insofern bin ich dankbar jetzt schon an der Stelle und freue mich sehr auf das Gespräch mit Reinhard Ernst hier in Wiesbaden im Museum Reinhard Ernst. Und dann sage ich mal herzlich willkommen, lieber Reinhard Ernst, auch wenn ich eigentlich eher mich willkommen fühle hier in den Räumlichkeiten. Schön, dass wir zusammen bei Good Work heute sprechen dürfen.
Dankeschön und guten Morgen.
Guten Morgen, und da sind wir beim Stichwort. Die erste Frage bei Good Work lautet nämlich, lieber Herr Ernst, wie sind Sie heute am Mittwoch in den Tag gestartet?
Wie immer, sehr früh, müde und mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Brot. Und da bin ich happy morgens.
Ich reite da hier immer ein bisschen drauf rum bei Good Work. Wir sind jetzt hier, glaube ich, 225 Folgen und jeder hat hier schon ein bisschen sowas geteilt, jeder Gast, wie er in den Tag startet. Haben Sie da ein bestimmtes Ritual? Sie haben schon gesagt, sehr früh. Was ist aus Ihrem Verständnis sehr früh?
Also bei mir ist früh 7 Uhr. Das ist auch mein normaler Rhythmus. Ich stehe um 7 Uhr auf, dusche mich, brauche dafür ungefähr eine Viertelstunde, sitze dann, ziehe mich an, gehe zum Frühstückstisch. Meine Frau hat mittlerweile das Frühstück gemacht. Dann frühstücken wir zusammen und eine Stunde später, also dann ungefähr so gegen 8 Uhr, Viertel nach 8, gehe ich aus dem Haus.
Sie blicken ja, und da kommen wir gleich nochmal drauf, auf ein sehr bewegtes, intensives Unternehmerleben zurück. Und gab es da auch Phasen, wo Sie wirklich besonders früh aufgestanden sind, wo Sie sowas wie, ich weiß nicht, ob Ihnen das so geläufig ist, so etwas wie Morgenrituale vollzogen haben? Ist das etwas, was Sie praktizieren? Oder sagen Sie, nö, wir haben unseren geregelten Ablauf, aber jetzt irgendwelche Meditation, Yoga, sonst irgendwas, das ist nicht mein Fall.
Also in meinem Berufsleben war es eben so, dass ich um einiges früher aufgestanden bin, weil ich ja die Woche fast nur unterwegs war. Oft im Ausland, bin dann geflogen morgens früh schon mit dem ersten Flieger und ja, das war schon was ganz anderes. Es gab keine pünktlichen Aufstehzeiten oder Zu-Bett-Geh-Zeiten, sondern das waren 40 Jahre, die sich einfach anders angefühlt haben als die Jahre jetzt.
Da hatten Sie als Unternehmer andere Taktgeber von außen, ne?
Ich bin ja letzten Endes ja geführt worden, also ich würde es jetzt mal so sagen. Aber man hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Meine Kunden haben mir gesagt, was ich zu tun habe. Das heißt auch, wann ich aufzustehen habe und wann ich letztlich auch ins Bett. Denn oft habe ich ja Gäste zu Hause gehabt oder wir haben Gäste gehabt und dann ist es spät abends geworden und sie entscheiden dann nicht, wann die Leute gehen oder sie entscheiden auch nicht. Sie können irgendwann mal sagen, so jetzt bin ich müde, wenn sie die Leute gut kennen, die ihre Kunden gut kennen, aber in der Regel ist es schon so, dass der Kunde den Takt vorgibt.
Ja, können wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, was für einen Blick Sie darauf haben, das Kundenverständnis, aber auch vor allen Dingen Führung. Ich würde ganz gern mal ein bisschen den Rahmen spannen. Also wir sitzen ja jetzt hier im Museum Reinhard Ernst, das trägt Ihren Namen. Wie wichtig das ist, das werden wir vielleicht auch mal nochmal beleuchten, wie wichtig Ihnen das ist. Das Museum ist noch nicht lang geöffnet. Wir sind heute ungefähr beim 100. Tag angekommen. Im Juni hat es eröffnet, nach einer sehr langen Bau- und Planungsphase. Und das hat, kann man sagen, hier in Wiesbaden nicht nur allein, sondern weit über die Grenzen hinaus für Furore gesorgt, der sogenannte Zuckerwürfel. Was würden Sie sagen, ist das ein Thema, das Museum, was nicht nur in der Stadt Beachtung gefunden hat, sondern was sind so die Grenzen? Wo erreichen Sie Botschaften? Wie weit sind die Botschaften, die Sie erreichen aus der Welt, aus dem Land, aus Deutschland? Was würden Sie sagen?
Ich würde erstmal damit beginnen, klarzumachen, warum wir das überhaupt gebaut haben. Und das alles andere hat sich eben dann daraus auch ergeben, zum Glück, kann man heute sagen. Aber wir haben es gebaut einfach, um speziell Kindern an Kreativität heranzuführen, um Menschen an abstrakte Kunst heranzuführen und Menschen daran teilhaben zu lassen, dass die Werke, die ich über viele, viele Jahre gesammelt habe, auch sichtbar werden hier. Und das bedeutet, dass Kunst für alle da ist. Und das ist unser nicht nur Slogan, sondern da leben wir, meine Frau und ich, danach leben wir auch.
Ist ja eine beachtliche Sammlung an Kunstwerken, die Sie Ihr eigen nennen können, die Sie hier zur Verfügung stellen, wie Sie sagen, der Allgemeinheit. Und wir kommen ganz sicherlich noch dezidierter darauf, denn das allein ist schon auch, ich spreche immer von den sogenannten Good Work-Prinzipien, ist ja auch schon ein bestimmtes Prinzip, was sich da zeigt, nämlich das Denken in Möglichkeiten. Wie kann es gelingen? Ich würde ganz gern mal anfangen mit Ihnen als Unternehmer. Sie sind 1945 im Westerwald geboren und ich glaube aus bodenständigen, normalen Verhältnissen. Also Sie sind jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie gekommen und der Westerwald ist bekannt für sein etwas raus Klima, für Menschlichkeit, für Herzlichkeit, nicht unbedingt die Wiege der Kunst. Inwieweit war das, was Sie dort erlebt haben in Ihrem kleinen Umfeld, so wie Sie groß geworden sind, hat das schon darauf vermuten lassen oder schon hingedeutet, dass Sie mal so eine spektakuläre Unternehmerkarriere machen werden und vor allen Dingen auch, dass Sie so viel mit Kunst zu tun haben werden? Gab es da schon irgendwelche Anzeichen?
Also ich werde oft gefragt, wann ich mit Kunst in Berührung kam. Ich darf sagen, in meiner Jugend in Dillhausen, dort, wo ich geboren wurde, wo ich ein Jahr lang mit meiner Mutter gelebt habe, bevor wir dann hier in den Taunus nach Eppstein gezogen sind und dort groß geworden bin, dort auch die Schulen besucht habe. Aber ich kann sagen, dass ich dort oben einfach eines gelernt habe, nämlich genau das, was Sie sagen. Das ist zwar ein raues Klima, aber die Menschen sind herzlich, hilfsbereit und etwas, was man heute in der Form nicht mehr sieht. Das heißt, ich hatte das Glück gehabt, in einer Zeit groß zu werden, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe es früh genug gelernt und meine Großmutter hatte mir beigebracht, du bist nicht alleine auf der Welt. Das ist passiert, als ich einem Nachbarjungen meinen Holzeisenbahn nicht zeigen wollte, beziehungsweise ihn nicht damit spielen lassen wollte, dann sagt meine Großmutter, pass auf, denk dran, du bist nicht alleine auf der Welt. Und ich glaube, das hat mich geprägt.
Also ganz früh schon eine Werteprägung, die wir ja alle letzten Endes irgendwo mitkriegen. Im Idealfall sind es Werte, die uns gut durchs Leben tragen. Sie haben dann Speditionskaufmann gelernt und auch da noch nicht unbedingt das Zeichen, nichts deutete darauf hin, dass Sie mal wirklich ein großes Unternehmen gründen. Und ich pick mal nur so ein paar Stationen raus. Es gab da einen Tag im Jahr 1968, liegt schon ein Weilchen zurück, der war, kann man sagen, schicksalshaft, oder?
Ja, aber von diesen schicksalshaften Begegnungen habe ich sehr viel in meinem Leben gehabt. Wenn man nichts macht, kann einem nichts passieren. Nicht mal, das ist einfach so. Und so war das bei uns auch. Und ich möchte noch sagen, dass ich die Speditionskaufmann-Lehre, ja, das war für mich eine super Lehre, weil man mit Menschen in Berührung kam. Ich beispielsweise durfte schon während meiner Lehrzeit nach Hamburg, nach Amsterdam, nach Rotterdam. Ich habe also schon vieles erlebt in meinem kurzen Dasein. Und das hat mir dann auch geholfen, speziell an dem Tag, an den Sie jetzt ansprechen, entsprechend zu reagieren. Das war der Tag, an dem ich mit meiner Frau Verlobung feierte und wir im Henninger-Turm saßen und wir jemand an den Tisch gebeten haben, weil die schon fast eine Stunde dort standen und keinen Platz gefunden haben. Und das hat was damit zu tun, wie achtet man Menschen, wie geht man damit um? Uns haben die beiden einfach leid getan. Sie haben da gestanden, haben da rum und wussten nicht, wohin. Wir hatten einen großen Tisch. Lag also naheliegend, dass wir gesagt haben, komm, setz uns einfach zu uns.
Den Henninger-Turm gibt's ja leider nicht mehr, muss ich sagen. Für die Menschen, die uns zuhören, sind ja aber ganz Deutschland, Schweiz, Österreich verteilt. Die kennen das Gebäude vielleicht nicht mehr. Dort oben war ein Hochhaus, ein Turm, kein Hochhaus, ein Turm.
Es gibt's wieder. Es gibt's wieder. Und es gibt auch wieder ein Restaurant dort oben. Nur dieses Restaurant, das dreht sich nicht mehr innen.
Genau,
früher war so, dass es sich gedreht hat. Deshalb konnte man nach einer halben Stunde immer wieder sehen, dass jemand immer noch dort stand.
Genau.
Heute sieht man das nicht mehr, ja.
Genau. Also sind quasi einmal im Kreis gefahren und dann sind Ihnen diese beiden Herren wieder aufgefallen oder Ihnen aufgefallen, dass die beiden immer noch keinen Platz haben? Wer war das und was entspannt sich aus dieser kleinen Begegnung?
Ja, der eine war Japaner, der andere war Amerikaner. Sie haben sich dann an den Tisch gesetzt und haben einfach irgendwann mal mir gesagt, was sie vorhaben und was ich denn machen würde. Und wir sind ins Gespräch gekommen, waren sehr nett. Und wir haben viel gelacht und dann irgendwann sagt er, ja, wir wollen hier eine Firma gründen, die sich mit Antrieben befasst und ist ganz was ganz Neues und wir wollen hier Fuß fassen und ja. Und ob ich eine Idee hätte, wo man denn am besten hinginge, welchen Platz, ob man Frankfurt oder ob man jetzt näher zum Flughafen und ja, das ist mir ins Gespräch gekommen. Und dann sagt, nachdem ich ein paar Tipps gegeben habe, sagt der eine, ob ich denn nicht Lust hätte, mal drüber nachzudenken, mal was ganz Neues zu machen. Nachdem ich mir erklärt hatte, was ich derzeit mache. Und dann habe ich ihm das erklärt und sagte, ja, wissen Sie was, kommen Sie doch mal morgen früh um 10 Uhr in die Unterschweinstege nach Frankfurt. Und da können wir uns unterhalten. Das war damals ein Lokal in der Nähe des Flughafens. Und ich bin dann tatsächlich auch dann dorthin und in Jeans. Und ich habe dabei schnell gesehen, dass ich eigentlich falsch gekleidet war, weil alle sind in dunklen Anzügen da drum gelaufen. Und es waren Bewerbungsgespräche. Und dann hat er mich gesehen, hat die Hand, sagt seinem Kollegen, okay, hat sich erledigt, ist gerade gekommen. Scheinbar hat man mich versucht zu erreichen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind innerhalb von 5 Minuten, sagt er mir, wissen Sie, hier ist der Arbeitsvertrag. Und können Sie anfangen, dann und dann? Das war damals genau 3 Monate später. Ja, und dann bin ich nach Hause, habe mit meiner Frau gesprochen, meiner Mutter, mit Vater. Das macht man so, obwohl ich meine Entscheidung schon längst gefällt hatte. Und ja, alle haben außer meinem Vater gesagt, das würde ich nicht machen. Ich hatte nämlich 200 D-Mark weniger im Monat in der Tasche.
Und was hat Sie fasziniert? Was war der Ausschlag? Was war es die Aufgabe? Waren es die Menschen? Was die Vision? Oder gab es irgendwas, wo Sie sagen, dieses Abenteuer, ich sage das mal so, gehe ich ein?
Das war einfach, ich will nicht sagen Abenteuerlust, aber ich habe eigentlich, wollte ich immer mal was Neues machen. Für mich war klar, ich werde irgendwann unternehmerisch tätig. Das war klar. Ich habe schon darüber nachgedacht, mit einem Freund gemeinsam eine Spedition zu gründen. Das haben wir schon wirklich vorgehabt. Und dann habe ich ihm aber abgesagt, weil ich das für so interessant halte, denn die haben dann gesagt, okay, sie müssten natürlich mal ein Vierteljahr nach USA, sie müssen mal nach Japan. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich gelockt, ja. Und so ist es dann auch letztlich gekommen. Und ich habe dort angefangen mit 200 D-Mark weniger. Und genau das ist passiert, was man mir gesagt hat. Man sagt, naja, wissen Sie was, wie wir Sie einschätzen, verdienen Sie in einem Jahr sicher viel, viel mehr. So war es auch. Ich habe nach einem Jahr um einiges mehr verdient. Und es war was ganz Neues. Man konnte mit Null beginnen. Das heißt, man musste alles machen, vom Büro suchen angefangen. Aber ich vor allen Dingen musste viel lernen. Wir haben einen hochspezielles Produkt verkauft, Hochtechnologie, kann man sagen.
Maschinenbau,
Präzisionsantriebe, was ganz aus meinem Bereich fiel, aber was mich trotz allem interessiert hat. Ich bin technisch sehr interessiert. Und das war dann der Beginn einer sehr interessanten, sehr schönen Zeit, sehr guten Zeit.
Also als Angestellter eingestiegen, Karriere dort gemacht und dann gab es, ich pick nochmal, wie gesagt, ein Datum raus, 1981, fand was statt? Weil Sie waren ja, das wissen die Menschen vielleicht schon oder ahnen Sie schon, Sie sind ja irgendwann auch ins Unternehmertum gewechselt, aber im gleichen Unternehmen. Also Sie haben sozusagen die Seite des Schreibtisches gewechselt. Was ist genau passiert?
Wir waren ein amerikanisch-japanisches Unternehmen, waren dann später mal nur noch amerikanisch, weil der Japaner aussteigen musste, weil er mit seiner Firma einen Konkurs hingelegt hat und es sich übertragen hat auf seine Anteile bei uns. So, und diese amerikanische Firma wurde übernommen durch eine andere börsennotierte, große börsennotierte Gesellschaft und die haben dann entschieden, alles, was unter 100 Millionen D-Mark Umsatz macht, raus mit. Wollen wir verkaufen. Und dann hatte ich mit meinen Kollegen gesprochen, habe gesagt, pass mal auf, bevor wir hier irgendwie nicht mehr entscheiden dürfen, was wir tun und lass uns doch versuchen, mal die Firma zu kaufen. Und dann haben wir das auch gemacht. Und das heißt, wir haben innerhalb von einem Tag das Okay gehabt aus USA. Und wir haben die Firma verkauft, mussten uns dann auch, stark verschulden. Also ich bin ein Unternehmer geworden. Ich hatte ja kein Geld. Das heißt, mit vielen, vielen Schulden. Aber es hat im Laufe der Jahre sich entwickelt.
Wenn Sie heute auf, ich weiß nicht, ob Ihr Blick auch manchmal rübergeht zu Startups, die sich heute versuchen, um Finanzierung zu bemühen, was ist dann Ihr Gefühl? Ist es heute einfacher geworden mit eben so einem Ökosystem an Startups oder glauben Sie, ist es sogar noch viel schwieriger geworden, ein Unternehmen mit, ich sag mal, keinem eigenen Investment oder mit keinem eigenen Kapital aufzubauen?
Ich glaube, es ist eher schwieriger geworden. Wir hatten es damals auch schwer, wenn wir keine Bank gefunden hätten, die uns eine Million, also ich habe eine Million D-Mark auf meine grünen Augen bekommen. Das gibt es heute natürlich nicht mehr. Heute hat man andere Möglichkeiten, Startups zu fördern. Aber ich bin der Meinung, dass es die jungen Leute noch schwerer haben und dass hier der Staat, dass man hier etwas tun müsste, um hier weiterzukommen. Und da hätte ich auch eine Idee. Man müsste es genauso machen wie der Staat müsste in der Lage sein, über die Banken junge Leute mehr zu unterstützen. Natürlich müssen die einen Businessplan, die müssen lernen, wie man sowas macht. Da kann man Kurse anbieten. Und dann macht man einen Businessplan und geht zu Banken hin und bis zu einer bestimmten Summe wird es dann auch garantiert vom Staat. Sowas könnte man alles machen. Das passiert zu wenig und deshalb haben wir auch meines Erachtens nach viel zu wenig Startups. Und es müsste gefördert werden. Kurzum, heute ist es schwieriger, als wir es früher hatten.
Ich habe jetzt hier neulich gerade in sozialen Medien ein Foto gesehen oder ein Zitat aus einem Vortrag und da stand drauf, 9 der 10 reichsten Amerikaner sind Gründer, 9 der 10 reichsten Deutschen sind Erben. Geht ja ein Stück weit. Ich meine, man muss natürlich vorsichtig sein, nicht jeder Gründer macht die Welt zum besseren Ort. Wir haben alle Fantasien, wie man meinen könnte. Nicht jeder Erbe schippert durch die Gegend mit seiner Yacht. Das muss man natürlich differenziert sehen. Nur ist es etwas, wo Sie sagen, da fehlt uns in Deutschland aktuell wirklich an Kreativität, an Innovationskraft, an Unternehmergeist auch einfach.
Ich glaube, dass Kreativität, Unternehmergeist schon vorhanden ist. Aber wenn Sie finanzielle Mittel nicht haben, haben Sie einfach Pech. Und daran fehlt es uns. Das, was Sie gesagt haben, das zeigt den Unterschied zwischen Amerika und Deutschland oder auch Europa. Aber ich nenne jetzt mal Deutschland ganz speziell. Wir tun zu wenig dafür. Und wir müssen uns nicht wundern, dass es dann später nur noch Erben gibt. Ja, und das kann es nicht sein, denn die Erben müssen erstmal ihr Geld vermehren erstmal und es müssen sie nicht unbedingt hier in Deutschland, dadurch, dass sie hier fabrizieren, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das ist nicht das Ziel der Erben. Natürlich wollen sie Unternehmen weiterführen und dass es weiterlebt, aber wir brauchen junge Leute, die selbst ihre Ideen verwirklichen und dafür brauchen wir auch Geld. Und das muss kommen aus privater Seite kommen und es muss aber auch über die staatliche Seite kommen.
Beides braucht es, ja. Sowohl die doppelte Perspektive in beiden Richtungen. Sie sind dann, ich spule mal ein bisschen vor, weil wir wollen ja uns ja noch ein bisschen Raum für das schöne Museum hier nehmen, weil da fließt ja auch ganz viel von dem rein, was wir jetzt schon besprochen haben. Wenn Sie heute mal so auf Ihre Zeit gucken, als Führungskraft, als Unternehmenslenker, Sie waren ja dann später auch alleiniger Anteilseigner, würden Sie sagen, es gab so ein paar Grundprinzipien, die Ihr Führungsverständnis zugrunde gelegt haben? Dinge, wo Sie sagen, da bin ich auch nicht verhandelbar. Also weniger so konkrete Regeln, sondern vielleicht eher auf einer Prinzipienebene.
Ja, natürlich gibt's die. Wenn ich gefragt werde, wo glaubst du denn, wo siehst du denn deinen größten Vorteil, dann sage ich generell in der Behandlung von Menschen. Wenn man merkt, wie ich, wenn sie beginnen, ein Unternehmen aufzubauen, was extrem viel Menschen benötigt, die aus dem Maschinenbau kommen, Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure, und sie selbst Kaufmann sind, sie sind auf Menschen angewiesen. So, also behandle ich die Menschen gut. Ich suche mir die Menschen, von denen ich glaube, dass sie zu mir passen und es können. Und zwar besser können als ich. Ich suche mir immer Leute, von denen ich glaube, dass sie besser sind als ich persönlich. Und in manchen Bereichen ist es natürlich auch gelungen. Darüber bin ich froh. Das heißt mit anderen Worten, ich habe mich auch eher gefühlt als Vater von denen vielleicht. Hätte ich ja manchmal sein können, weil ich sie auch so behandelt habe. Das bedeutet, ich habe versucht, ihnen was beizubringen, auch was fürs Leben beizubringen. Habe ihnen auch geholfen. Ich habe ihnen geholfen, Bauplätze zu besorgen, also wo sie bauen konnten. Oder habe in Scheidungsfällen versucht, dass die Person ihr Haus behalten konnte. Bin also mit zu den Banken. Das heißt, ich habe die Hälfte meiner Zeit dafür verbracht, um mich um meine eigenen Leute zu kümmern. Und das führt einfach zum Erfolg. Das ist so. Die Menschen wissen das. Die bauen die haben um Limburg herum gebaut. Wissen Sie, wie viel? Wir haben 22 Nationalitäten gehabt. Und die haben dann um Limburg herum auch gebaut. Die haben ihr Zuhause dort gefunden. Das heißt, sie sind bodenständig geworden und sind in unserer Firma geblieben. Ja, und das hat die Firma geprägt und hat die Firma groß gemacht, hat einen guten Namen gehabt. Und geh dorthin, dort bist du gut behandelt. Und das ist einfach. Darauf kommt es an, dass ich Menschen gut behandle. Und damit kann ich alles erreichen.
Ich fasse das mal hier zusammen. Erstes Good Work-Prinzip lautet gelungene Beziehungsgestaltung. Und ich glaube, das geht genau in die Richtung, was Sie sagen. Jetzt ist das ja ein Blick auf Führung, ja, aber zu sagen, ich sehe mich so ein Stück weit auch als vielleicht eine Vaterfigur, Unterstützende. Drehen wir mal den Spieß rum. Wie einfach war es für Sie, auch mal zurückzutreten und zu sagen, jetzt lasse ich mal andere in die Kraft kommen und nehme mich bewusst zurück oder auch weniger bewusst. Jetzt bin ich mal derjenige, der vielleicht um Rat fragt, der Unterstützung braucht, wo ich vielleicht nicht derjenige bin, der vorgeht. Das sind ja sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Wie leicht ist es Ihnen da gefallen in Ihrer Karriere?
Ja gut, man muss dazu sagen, das, was ich vorhin beschrieben habe, ist hier nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist auch straffe Führung. Straffe Führung heißt letztendlich, ich muss wissen, wo ich hin will. Ich muss wissen, wo soll die Firma hin. Und das kann ich nur, indem ich mit Menschen rede, indem ich mit Kunden rede, was brauchen Kunden. Und dann letzten Endes auch entscheide, was gemacht wird. Allerdings habe ich diese Entscheidungen, die wirklich wichtigen Entscheidungen, die haben bei mir lange gedauert. Warum? Weil ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen habe. Ich habe mit meinen Kunden gesprochen. Das heißt, ich habe versucht, dort alles zusammenzubringen und das dann zu meiner Entscheidung werden zu lassen. Und das heißt, ich habe die Entscheidung, wie man das in Japan beispielsweise macht, oft von unten nach oben getragen und nicht von oben nach unten. Das bedeutet, ich habe versucht, die Menschen mitzunehmen und dann letzten Endes auch, dass die Entscheidung, die ich dann gefällt habe, für alle selbstverständlich war. Und das ist ein kleiner Trick, aber er hilft und er ist schneller, er hilft aber um etwas durchzusetzen. Und da ich oft in Japan war, und habe ich früh genug gelernt, dass die Methode, wie man es dort macht, einfach die bessere ist. Und die nach Deutschland zu übertragen, das war nicht ganz einfach, weil kein Chef hat erstmal mit seinen Menschen, mit seinen Leuten gesprochen, bevor er sich entschieden hat. Das ist aber bei uns passiert.
Also von heute zurückgeschaut, war das für damalige Verhältnisse oder vielleicht auch heute noch ein modernes Führungsverständnis? Heute ist man ja sehr stark daran, auch zu sagen, wir müssen Entscheidungen noch viel mehr in die Teams rein verlagern. Kommt natürlich darauf an, welche Entscheidungen gemeint sind. Wie schauen Sie darauf, auf solche Entwicklungen, solche Strömungen? Da müssen wir noch gar nicht groß über sowas wie New Work reden, aber generell eine Verlagerung von Entscheidungskompetenz in die Fachteams, dass eben nicht derjenige, der an der Spitze eines Unternehmens steht, alleinig die Entscheidung trifft.
Da bin ich sehr skeptisch. Wenn Sie Unternehmer sind wie ich, sind Sie dafür verantwortlich. Und Sie können nicht die Verantwortung irgendeinem übergeben. Wenn Sie in einer Aktiengesellschaft sind, dann kann der Vorstandsvorsitzende ohne weiteres sagen, pass auf, wir verlagern die Entscheidung auf Teams. Aber letzten Endes ist er auch dafür verantwortlich. Mhm. Er muss seinen Hut nehmen, wenn es nicht funktioniert. Das bedeutet, in Teams Entscheidungen zu verlagern, halte ich mal erstmal für nicht ganz einfach. Wenn man das Team kennt und 10 Jahre mit denen zusammenarbeitet, dann kann man sich sicher erlauben, sowas zu tun. Aber ich muss letzten Endes aber auch, ich muss selbst wissen, ist das, was man im Team entscheidet, ist das alles in Ordnung? Und ich kann nicht drüberstehen, mitmachen, wenn ich nicht weiß, was das Team hier entschieden hat. Ich muss mich eigentlich immer eindenken, auch das Grobe und Ganze schon kennen, was dort gemacht wird.
Das ist ja sicherlich ein Thema, über das heute ja viel diskutiert wird, auch inwieweit muss derjenige, der die Entscheidung mitträgt, auch der beste Fachmann sein. Ich denke nicht. Nein. Das wird auch
nicht
gelingen.
Muss er nicht, muss
er
nicht,
um Gottes Willen. Er kann auch unmöglich derjenige oder diejenige, wir wollen es ja jetzt gar nicht hier nur aus der männlichen Perspektive diskutieren, der oder die, sagen wir mal, den kompletten Überblick über sämtliche Informationen hat. Auch das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Es gibt Kennzahlen, so wie ich die hier im Museum auch aufgesetzt habe jetzt vor einiger Zeit. Es gibt Kennzahlen, nach denen wir vorgehen. Und die Kennzahlen entscheiden dann letzten Endes auch oft, ob ja oder nein. Das ist eine ganz einfache Sache.
Es gab dann, Sie selbst haben keine eigenen Kinder. Und dann stellt sich ja irgendwann auch die Frage, jetzt auch unabhängig von der Kinderthematik, was wird mal aus meinem Erbe, was wird mal aus dem, was ich erschaffen habe, aus den Werten? Und Sie haben da sehr früh mit Ihrer Frau eine Stiftung gegründet, ich glaube schon 2004, vor 20 Jahren.
Ganz genau,
Jahren.
Ja, 2004.
Was waren die Beweggründe? Was war Ihre Überlegung zu sagen, wir könnten jetzt das, was wir hier an Vermögen schon angesammelt haben, auch, ich sag jetzt mal, wir könnten uns ein schönes Leben machen, wir könnten das Geld verprassen. Sie haben sich anders entschieden. Warum?
Ja, zum einen ist es so, dass es nicht unsere Art ist, Geld zu verbrassen. Wenn man es so verdient hat wie wir und mit null angefangen hat, ist es etwas anderes, glaube ich. Das heißt, es kam für uns überhaupt nicht in Frage. Uns geht's gut, wir leben gut, wir können uns das erlauben, ja, was wir wollen. Dazu gehört sicher nicht ein Riesenschiff an der Côte d'Azur. Das brauchen wir nicht, wollen wir auch nicht. Aber für uns war klar, dass wir etwas über die Stiftung, über bestimmte Stiftungszwecke etwas an Menschen zurückgeben. Und für mich war immer klar, dass Unternehmer nicht nur geboren werden. Unternehmer werden auch aus ihrer Entwicklung, die sie machen, gemacht. Das bedeutet, die Kreativität, die ich brauche, etwas Neues zu tun, die müssen sie eigentlich haben, die müssen sie entwickelt haben. Ich behaupte nicht von mir, dass ich die von Anfang an hatte, sondern ich glaube, ich habe die im Laufe der Jahre tatsächlich auch gelernt. Ich sag mal gelernt, ja, das ist, es ist so. Und deshalb Menschen zu unterstützen, damit sie auch kreativ werden, damit wir hier mehr Unternehmer bekommen, das war für mich immer ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb haben wir in diesem Museum ja letzten Endes auch die Vormittage nur für Kinder geöffnet. Wir möchten die Kinder über die Kunst kreativ werden lassen, dass sie ihre Kreativität entdecken. Warum? Weil das langfristig dazu beiträgt, wir vielleicht mehr Unternehmer im Lande zu haben, die wir unbedingt brauchen. Sonst beziehen wir irgendwann nur noch mal alles aus China.
Und an der Stelle ist es Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Die R&V Versicherung ist auch als Arbeitgeber vielleicht für euch attraktiv, relevant. Ich stelle sie euch kurz vor. 17.000 Mitarbeiter rund sind dort beschäftigt, die meisten davon hier am Standort Wiesbaden. Und das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert. Das ist spürbar in puncto Unternehmenskultur bei jeder Begegnung, die man mit Mitarbeitenden dort hat. Und das zeigt sich nicht nur bei dem internen Engagement, was das Unternehmen seinen Mitarbeitenden gegenüber an den Tag legt, sondern auch bei gesellschaftlichen Projekten, in die sie sich einbringen. So auch ins Museum Reinhard Ernst. Dort finanzieren sie zum Teil den digitalen Medienguide mit. Der digitale Medienguide ist speziell für die Kinder auch nochmal ein Angebot, ja, kostenfrei ins Museum kommen können, die Kunst ganz anders zu erleben und dort eine Unterstützung zu erfahren. Vielleicht noch ein paar Sätzchen zur R&V als potenziellen Arbeitgeber. 14 Monatsgehälter winken dort, flexible Arbeitszeitgestaltungsmöglichkeiten, eine moderne Arbeitsumgebung und die eingangs schon erwähnte, wirklich gut etablierte Unternehmenskultur. All das sind klare, erlebbare Bestandteile der Employee Experience, wenn ihr also euch auf den Weg macht, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der R&V Versicherung zu werden. Und damit das möglichst schnell und reibungslos gelingt, schaut doch mal vorbei unter jobs.ruv.de. Dort sind alle offenen Stellen genau aufgeführt. Und wer weiß, vielleicht steigt ihr schon bald ein als neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin bei der R&V Versicherung. Also ihr wohnt schon definitiv etwas der Gesellschaft zurückzugeben, auch eigene Projekte damit zu finanzieren, also nicht irgendwie zu gucken, was gibt es in der Gesellschaft, im Land, in der Region an Projekten, die sie extern unterstützen, sondern eigene. Sie haben ja jetzt ein paar Mal viel schon das Stichwort Japan. Sie haben auch im Zusammenhang mit Fukushima ein Projekt gestartet. Was genau macht die Stiftung da?
Also es ist so, es ist richtig, was Sie sagen. In unserer Stiftung werden wir ausschließlich eigene Projekte verfolgen. Also wir streuen nicht, sondern wir konzentrieren uns auf Projekte, die wir kennen. Das heißt, die wir selbst, wo wir das Umfeld kennen, wo wir die Nöte kennen, wo wir wissen, dass wir es auch schaffen können und wo ich weiß, ich kann es kontrollieren bis zum Zeitpunkt, wo es laufen kann. Und Japan war einfach ein besonderes Thema für uns. Ich war mit meiner Frau oft in Japan und wir haben viele, viele Freunde dort und wir haben viele Bekannte und wir lieben Japan. Und nach dem Drama, nach dem großen Drama in 2011, haben wir gesagt, okay, Geld geben alleine, das reicht uns nicht. Und ich bin 6 Wochen später bin ich nach Tokio geflogen. Mein Flugzeug war leer. Es waren 3 Leute im Flugzeug, das weiß ich noch, weil alle aus Japan rauskommen und keiner mehr rüber wollte zu dem damaligen Zeitpunkt. Habe mit meinem Architekten gesprochen, den ich ja schon kannte, der Architekt, der auch hier das Museum gebaut hat, und habe gesagt, pass mal auf, wir haben vor, irgendwas zu machen, irgendwas zu bauen für Kinder und für ältere Menschen, nämlich für die übrig geblieben sind. Weil die Eltern sind oft auf Meer geblieben als Fischer. Mhm. Und so war das zumindest in Natori. Das ist eine Stadt ungefähr 2 Stunden, nicht weit von Fukushima entfernt, ungefähr eine halbe Stunde nördlich. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, ich sage dir morgen Bescheid. Dann hat er in der Nacht abends den Bürgermeister angerufen dort und hat gesagt, pass auf, ich habe einen Freund, der möchte dort etwas machen. Hast du einen Platz, einen Bauplatz dafür? Da sagt er, ja. Wir haben den schönsten, der direkt hier in der Stadt neben unserer großen Stadthalle. Und dann haben wir begonnen, in der Zeit noch, wo ich da war, zu planen und haben innerhalb von einem Jahr dort ein Begegnungszentrum für Kinder und alte Menschen geschaffen. Und was heute noch funktioniert, was heute noch tagtäglich besucht wird von Menschen und Kindern.
Wir haben bis jetzt von Ihnen Eindruck bekommen, dass Sie Unternehmer sind, dass Sie erfolgreich unterwegs waren, dass Sie ein Stück davon, von Ihrem Erfolg, von den Möglichkeiten, die Ihnen dann auch zur Verfügung standen, über die Stiftung wieder in sinnhafte Projekte zurückgeben wollen an die Gesellschaft. Ein Thema, und deswegen sind wir auch heute hier, haben wir bisher noch nicht gehört, nämlich die Kunst. Wie kam die Kunst in Ihr Leben? Wir haben schon gehört, also der Bub aus dem Westerwald war jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Thema Kunst groß geworden. Wann kam die Kunst in welcher Form in Ihr Leben?
wie Sie sagten, Kunst war für uns zu Hause eher brotlose Kunst. Also ich hatte nichts mit Kunst, meine Eltern nichts mit Kunst. Jetzt muss man dazu sagen, komme ich später nochmal dazu, dass es speziell auch abstrakte Kunst war, wo meine Eltern oder alle Menschen, die das Dritte Reich erlebt haben, ja nichts mehr anfangen konnten. Das ist einfach so. Das kann ich später noch was so sagen. Ich war über 40, war weltweit, also hauptsächlich Japan, Amerika unterwegs. Hier in Europa praktisch jede Woche. Das heißt, ich war oft unterwegs. Und dann oft ist es auch so, dass man dann eine ganze Woche da ist. Man ist übers Wochenende, bleibt man auch dort. Samstags wird gearbeitet, sonntags hat man frei. Und dann sonntags, an dem Sonntag ausgerechnet regnet es. Was macht man? Man geht gerade mal in ein Museum, was um die Ecke liegt. Und ja, das waren so meine ersten Museumsbesuche, die so entstanden sind durch meine Auslandsbesuche für meine Firma. Und das hat sich dann entwickelt. Wir haben dann 82 unser erstes Haus gebaut. Und dann haben wir Dekoration gesucht. Natürlich, jetzt sucht man Dekoration. Also man kauft ein Bild. Dann haben wir unser Haus erstmal eingedeckt mit Bildern. Damals schon noch nicht unbedingt abstrakt, aber auch schon. Und ja, das ist dann nach und nach gewachsen. Ich habe dann Museen in Amerika besucht. Das waren insgesamt eben 220, glaube ich, bis heute. Mhm. Ich war jetzt in Venedig und habe gerade noch mal, ich glaube, 6 Museen besucht. Es bietet sich natürlich an, wenn man unterwegs ist. Ja, und die Kunst ist entstanden einfach durch meine Reisen. Und dann letzten Endes auch hat sich dann eine Vorliebe entwickelt bei mir. Ich habe dann festgestellt, dass ich abstrakte Kunst, dass das meine Kunst ist. Und ich liebe abstrakte Kunst. Und man hat mich oft gefragt, warum eigentlich? Und ich wusste lange Jahre überhaupt keine Antwort. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass mir ausschließlich die abstrakte Kunst die Möglichkeit gibt, das zu sehen, was ich will. Und dann habe ich vor 5 Jahren, das ist sehr lustig, habe ich ein Wort von Frank Stella gehört. Ich war in Amerika, hatte vor, ihn zu besuchen, ist aber krank geworden. Er war damals schon ziemlich krank und seine Sekretärin musste den Besuch absagen. Und wir haben nur telefoniert. Ja. Und dann habe ich gelesen, er sagte, you see what you see. Du siehst, was du siehst. Das ist ein super Spruch und den kann ich einfach nur sagen. Das ist genau das, was ich auch sage. Jeder kann sehen, was er sehen will. Und das ist so wunderbar. Schauen Sie sich die Bilder an, die Sie draußen sehen werden. Und Sie können nur die Farben mögen. Sie können die Figuren mögen, die Sie sehen. Sie können auch die Herstellung. Wie macht man sowas? Wie macht eine Helen Frankenthaler beispielsweise ein Bild so platt, obwohl es Dimensionen zeigt? Man kann, sieht aus, als wäre Berg und Tal, aber es ist einfach, oder man sieht die Landschaft. Und obwohl sie sehr flach malt, dadurch, dass sie die Farbe eindringen lässt in die Leinwand und dann durch nochmaliges Eindringen einfach eine andere Farbe erzeugt, die dann wieder eine Tiefe erzeugt. Und diese Tiefe, die sie in den Bildern hat, ohne dass sie pastös malt, ist schon etwas ganz Besonderes. Und ja, jetzt sind wir schon beim Thema.
Ja, jetzt sind wir mittendrin. Und es gibt ja nicht wenige Menschen, die da ein Problem im Zugang haben zu abstrakter Kunst. Was Sie beschreiben, lässt ja darauf deuten, dass Sie Ihren intuitiven, einen emotionalen Zugang erstmal gefunden haben. Über spricht mich das Bild an in seiner Darstellungsweise, in den Farben. Ein anderer Zugang wäre ja auch, über den Prozess etwas zu erfahren. Was würden Sie sagen, wenn Menschen sich jetzt ganz neu damit beschäftigen wollen? Was ist vielleicht der einfachere Zugang? Oder würden Sie sagen, das muss jeder für sich entscheiden? Natürlich ist es so, jeder sieht, was er sieht bei abstrakter Kunst. Aber kann die Schilderung des Prozesses nicht auch das Bild, die Skulptur, was auch immer, die Installation, ein Stück Nähe erzeugen?
Kann es sicher. Aber bei mir waren es einfach die Farben. Und wenn ich irgendwo, und das ist das, ich kann innerhalb von Sekunden entscheiden, ob mir das Bild gefällt oder nicht. Wenn ich heute Bilder kaufe, geht es genau nach diesem Schema. Das Bild muss mir gefallen. Und alles, was Sie hier sehen, sind Bilder, die mir gefallen. Und im Laufe der Jahre bekommt man natürlich ein Gefühl dafür, was ist vielleicht noch schöner oder was ist besonders schön. Aber vom Prinzip her würde ich sagen, der Zugang, den ich zur Kunst gefunden habe, war alleine über die Farben, Über den Prozess? Ja, das, daran kommt man, also ich bin später auf den Prozess gekommen, dass ich mich bemühte, okay, wie entsteht es überhaupt? Oder wie entstehen diese Farben überhaupt? Wie hat sie das geschafft, diese Farben zu machen? Das passiert später. Vorher hat mich aber erstmal eins nur interessiert. Farbe, Farbe, Farbe. Und das kann ich auch nur jedem raten. Schau dir einfach die Bilder mal an. Lass sie einfach mal auf dich wirken. Schau dir mal die Farben an. Geh ruhig mal ein bisschen näher. Nicht zu nah, bitte. Aber geh ruhig mal ein bisschen näher. Und dann kannst du auch erkennen, was du nicht erkennen kannst. Dann denkst du, verdammt nochmal, wie kommt diese Dimension von Farben, wie kommt die überhaupt zustande? Obwohl das Bild ganz, man sieht nur die Leinwand. Und trotzdem sieht es aus, als wäre es dreidimensional. Und das kann man einfach nur über bestimmte Techniken schaffen. Und dann kommt eben die Frage, okay, wie schafft man das? Und dann muss man hergehen und sich erkundigen, okay, wie hat sie das gemacht oder wie hat er das gemacht? Und das heißt, das Interesse wächst zunehmend, wenn man geklärt hat, das ist ein tolles Bild.
Und den Zugang,
darüber möchte ich
daran
mehr erfahren.
Kommen wir nicht vorbei.
Kommen wir nicht vorbei.
Ich habe von Ihnen mal ein Zitat gelesen, dass Sie sagen, ich habe mich noch nie getäuscht in einem Bild. Also im Sinne von, ich glaube, Sie wurden gefragt, haben Sie sich schon mal, hat Ihr Urteil Sie schon mal getrogen, dass Sie ein Bild gekauft haben, was dann nachher nicht so wertvoll war? Und ich glaube, da war Ihre Antwort, ich habe mich noch nie getrogen, weil mein Gefühl drückt mich nicht.
Genau, mein Gefühl drückt mich nicht und ich kaufe ja nicht, weil etwas teuer oder billig ist. Natürlich muss ich es mir leisten können, das ist schon klar. Aber deshalb spielt das Wort, das ist jetzt plötzlich weniger wert oder das ist mehr wert, das spielt alles keine Rolle, weil ich kaufe nicht nach. Natürlich ist es schön, wenn man hört, dass die Künstlerin heute ja an Wert zugelegt hat, aber das interessiert eigentlich überhaupt nicht, weil das ärgert mich eher ein bisschen, denn wenn ich von ihr noch was kaufen will, dann wird es viel teurer, als es mal vorher war. Mhm. Also ich habe mich in meinen Bildern nie getäuscht, nein. Ich habe nie ein Bild, was ich heute sagen würde, das gefällt dir nicht mehr, das ist schlecht. Gibt es nicht.
Also Sie haben dann irgendwann auch wieder den Wechsel vollzogen, so ähnlich wie vom Angestellten zum Unternehmer, haben Sie den Wechsel vom Kunstbegeisterten zum Sammler hin vollzogen. Ich glaube, mittlerweile haben Sie rund 1000 Kunstwerke, ist das richtig?
Also sind seit gestern 949.
949, oh.
Ja, sind einige dazugekommen.
Ja. Ja, und was ist gestern dazugekommen? Verraten Sie ein Stück, wo es herkommt?
Das sind Bilder, die ich kenne, die mir schon vor vielen Jahren angeboten habe, die ich in Amerika schon gesehen habe. Die sind auf Auktion jetzt verkauft worden und das ist eine Helen Frankenthal. Wunderschönes Werk von ihr, ein Frühwerk von ihr. Habe ich eigentlich relativ wenig, aber das ist ein besonderes, schönes Frühwerk. Und dann habe ich Chupas, ist eine der Entdeckungen, die wir hier selbst gemacht haben, oder ich selbst gemacht habe. Von dem habe ich gestern 4 Werke gekauft und noch 2 Künstler, die bis jetzt unbekannt sind in meiner Sammlung, aber die einfach, das sind 2 Frauen, die einfach auch super Sachen machen und die gehören jetzt in die Sammlung und ich bin froh, ich kenne sie alle, also ich kenne die Werke, ich habe sie im Original schon gesehen und sonst hätte ich mir es auch nicht zugetraut, die habe ich in den USA bei Phillips & Sotheby's, Christie's ersteigert und deshalb 949.
Und hier in der Sammlung sind, ich glaube, 60 Werke oder wie viel sind es?
Genau, es hängen 60 Werke hier. Mit den Skulpturen, die stehen, sind es, glaube ich, 63 Werke. Ohne jetzt die große Skulptur von Toni Gregg jetzt mit einzubrechen oder die Katharina Krosse, die sind da nicht mit drin. Also dann würde ich sagen, das sind es ungefähr um die 65, die man sieht.
Ich spule mal ein bisschen vor. Sie haben Ihre Unternehmen, es waren ja dann 2 Unternehmen, die Sie aufgebaut haben, verkauft. Aus der Presse liest man 160 Millionen Unternehmenserlös oder Verkaufserlös waren dabei. Passt es? Sie korrigieren,
also,
wenn die Zahl
also
nicht stimmt?
Ich korrigiere nicht, weil die Zahl nicht stimmt. Aber ich werde auch keine Zahlen nennen. Aber
Größenordnung.
Größenordnung. Ich habe jedenfalls so viel dafür bekommen, dass meine Stiftung dafür noch viele Projekte machen kann, dass wir dieses Museum hier bezahlen können und dass wir es auch, das ist der Kern eigentlich, auch unterhalten können. Denn so ein Museum trägt sich nicht allein, es kostet jedes Jahr sicher die eine oder andere Millionen. Mhm. Und das schaffen wir, das haben meine Frau und ich mir auch vorgenommen und dazu haben wir uns auch verpflichtet. Das heißt, wir bauen es, die Kunst, die wir kaufen, wird auch dem Museum zur Verfügung gestellt. Und ja, das konnten wir alles damit mit diesem Erlös finanzieren, das heißt kaufen. Und ja.
Jetzt könnte man ja denken, also Sie haben das Museum geplant. Wir kommen da jetzt auch nochmal gleich zu, wie genau. Die Idee war jetzt erstmal, Sie hatten inzwischen so viel Kunstwerke, dass Sie gesagt haben, ich glaube, wir brauchen, also unser Wohnzimmer allein reicht nicht mehr und auch unser Keller, unser Dachboden nicht. Ja. Ja, ist auch nicht der optimale Lagerungs- und Ausstellungsort für Kunst. Dann ist die Idee entstanden zu sagen, wir bauen ein eigenes Museum. Das war aber gar nicht so ganz einfach, auch wenn Sie von Anfang an gesagt haben, wir werden es auch finanzieren. Sie waren, glaube ich, in der Stadt Limburg unterwegs, die waren erstmal nicht so begeistert, oder?
Ja, nochmal zurück. Ich meine, unsere Idee war eigentlich nicht, ein Museum zu bauen. Die Idee war eigentlich, die Sammlung irgendeinem Museum zur Verfügung zu stellen und dort zu sagen, okay, wir möchten wenigstens 10 Werke im Jahr, möchten wir in der Ausstellung sehen. Es war kein Museum, was in der Lage war, diese Vielzahl, es waren damals keine 900, es waren damals 500 Werke, aber großformatige Werke, war kein Museum in der Lage, diese Sammlung aufzunehmen. Man wollte auch vielleicht nicht. Und irgendwann hat mir ein Museumsdirektor mal spaßhalber gesagt, Ernst, wissen Sie was, ich rate Ihnen, bauen Sie Ihr eigenes Museum. Das war aber dann nicht so weit, sondern ich habe erstmal ein Depot gebaut, ich habe sie in meinen Firmen untergebracht, in den Treppenhäusern, überall. Natürlich nicht so besonders gut, habe dann irgendwann Lichtgründen und aus Wärmegründen war das eben nicht besonders gut, die Lagerung an Wänden, in Fluren. Aber ich habe dann ein Depot gebaut, wo die Werke alle gut untergebracht worden sind. Ja, in Limburg habe ich dann versucht, als es dann klar war, ich muss ein Museum bauen, will ein Museum bauen, dann habe ich es versucht dort, weil ich habe dort meine Firmen aufgebaut, ich hatte eine gute Beziehung zur Stadt, ich habe mich dort auch wohlgefühlt und habe gesagt, okay, dann ist Limburg erstmal deine erste, da fragst du mal. Limburg, der Bürgermeister war auch absolut hilfsbereit, ich kannte ihn gut. Wir haben ein Grundstück in der Nähe des Schnellbahnhofs in Limburg bekommen. Also was heißt bekommen? Wir hätten es bekommen. Und ich habe allerdings dann die Forderung gestellt, dass man sich mit mindestens 500.000 Euro per anno an den Betreiberkosten beteiligt. Kam einfach daher, ich habe in Limburg einige Millionen an Gewerbesteuer gezahlt. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr das Geld einnehmt, könnt ihr auch mindestens mal einen Teil davon dafür nutzen. Und ich möchte 75% der Stadtverordneten hinter mir haben. Das heißt also, bei einer Vorabstimmung, die stattfinden musste, sollten sich 75% dafür entscheiden. Es waren dann nur 62%. Und damit war das Thema für mich erledigt, denn ich wollte nicht in jedem Wahlkampf immer wieder das Thema sein, auf dem man rumritt, wenn ihr das Museum nicht gebaut hättet und. Also es war dann für uns erledigt, leider. Und wir haben dann eine ganze Zeit eben einfach uns nur umgeschaut, weil ich gesagt habe, ich möchte kein Museum irgendwo in Dresden bauen, wo ich auch gute Beziehungen hatte, wo man sowas gerne genommen hätte. Ich wollte dorthin laufen, wenn ich mal nicht mehr mit dem Auto fahre. So, und dann kam irgendwann mal hier in Wiesbaden die Möglichkeit, nach vielen Querelen, die man wegen des Grundstücks Wilhelmstraße 1 hinter sich hatte. Das heißt, man wollte ein Stadtmuseum bauen, das ist in die Hose gegangen. Man wollte dann ein Hotel bauen. Das Hotel war sogar schon verabschiedet von den Stadtverordneten, bis dann aus der Politik, aber auch aus der Bürgerschaft große Bedenken kamen, weil ein Hotel ist ja kein Haus für die Öffentlichkeit, was hierher sollte. Und dann gab es einen Bürgerentscheid, den der damalige Bürgermeister ins Leben gerufen hatte. Und bei diesem Bürgerentscheid konnten sich dann Menschen bewerben, die irgendetwas Besonderes machen wollten. Und es gab dann Gruppen, die sich dann zusammengeschlossen haben. Die eine wollten beispielsweise ein Hotel bauen, die anderen wollten ein Haus des Weins bauen, ein Haus der Familie. Und es gab insgesamt 8 verschiedene Projekte und unter anderem auch das Projekt eines Museums. Ich selbst konnte damals nicht teilnehmen, weil ich meine Firma zu dem damaligen Zeitpunkt verkauft habe, keine Zeit hatte. Und deshalb meinen Freund und Nachbarn, den Museumsdirektor Alexander Klar, der kam auf mich zu und sagte, pass mal auf, ich weiß, du hast überhaupt keine Zeit, aber hier muss ja was geschehen. Ich mache das für dich, wenn du willst. Du musst mich nur mit Material füttern und ich kläre das. Und das haben wir so gemacht. Und er war dann der beste Fürsprecher. Also er hat das alles besser gemacht, als ich sie hätte machen können. Und es war dann, die Folge war ganz klar, wir standen mit dem Museum an erster Stelle. Und dass es natürlich auch so geworden ist, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil das die Stadt einfach kein Pfennig gekostet hat. Alle anderen Projekte hätte die Stadt bauen müssen, hätte man viel Geld investieren müssen und wir waren die Einzigen, die was, ja, ich sag mal, was Anständiges dorthin bauen und auch noch nichts kostet.
Ja, also für diejenigen, die jetzt Wiesbaden nicht kennen, wir sind hier an der, man kann fast sagen, an der Prachtstraße in Wiesbaden, also der prominentesten Straße. Und innerhalb dieser Straße, würde ich sagen, ist es auch wirklich der prominenteste Platz. Und dieses Grundstück hat die Stadt dann zur Verfügung gestellt, die restlichen Kosten, also Planung, Projektierung, Bau, Umsetzung, Betrieb, die gehen auf ihren Deckel, würde man hier vielleicht
ja,
sagen.
Ja, so ist es, ja.
Und es gab ja einen sehr langen Anlauf dafür. Also das heißt, Sie haben ja nicht, so ein Projekt lässt sich ja nicht in 2 Jahren umsetzen. Ich glaube, insgesamt 8 Jahre. Und Ihnen war es ganz wichtig, dass das nicht irgendein Museum wird, sondern dass es auch jemand plant, konzipiert, entwirft, den Sie schon, jetzt kommen wir wieder zu Japan, auf Ihren japanischen Reisen kennengelernt hatten, der Sie inspiriert hat. Es ist Fumihiko Maki, also ein weltweit anerkannter Architekt, der unter anderem einen der Türme auf Ground Zero auch konzipiert und gebaut oder entworfen hat. Wie konnten Sie ihn für das Projekt gewinnen? Also was hat ihn gereizt, hier in Wiesbaden, in einer mittelgroßen Stadt, irgendwo in Europa, ein Museum zu konzipieren?
Also zum Ersten ist es so, dass wir uns über 30 Jahre kannten. Das heißt, wir waren echt befreundet. Also nicht nur so, sondern wir waren echt. Er hatte uns oft hier bei uns zu Hause besucht. Wir waren gemeinsam im Rheingau. Wenn ich in Tokio war, habe ich ihn oft besucht. Ich meine, manchmal war ich im Jahr 4-5 Mal in Japan. Da habe ich ihn nicht, aber mindestens 2-3 Mal getroffen. Dann hat er mir was Neues gezeigt, was er geplant hat oder was er wieder mal als Modell schon mal mir zeigen konnte, was er hoffentlich, wo er einen Wettbewerb teilgenommen hat. Unter anderem auch habe ich den Turm von Ground Zero gesehen, dort in Tower 4. Und ja, er war ein besonderer Typ. Und wenn man sieht, was er baut, dann hat das alles für mich haargenau gestimmt. Zum einen bin ich selbst ein großer Bauhaus-Fan. Einer, der ganz klare Linien, der keinen Raum baut, der nicht für irgendetwas gut ist. Und genauso baut er auch. Er baut für seine Kunden, er baut für die Menschen und er baut für die Sache, die dann irgendwann mal rein soll. Komplett klare Linien ohne Umschweife und kein Abstellraum, ohne dass man weiß, was dort rein soll. Und das hat mir natürlich wunderbar gefallen. Und wir haben ja damals in Limburg schon, hat er schon eine Planung gemacht. Allerdings sah die ganz anders aus. Wir haben ja schon viel Zeit und viel Geld auch dort investiert. Und wir hatten dort ein komplettes Modell, wie das Museum dort aussehen sollte. Und das ist genau das Gleiche haben wir hier auch gemacht. Als ich ihm erzählt habe, als ich ihn anrief und habe gesagt, pass auf, wir bekommen das Grundstück Wilhelmstraße 1, was ich ihm vorher schon mal gezeigt hatte und was er fotografiert hat und wo er schon eine Skizze gemacht hatte für. Und dann lachte er und sagte, siehst du, ich habe dir immer gesagt, es kommt noch was Besseres nach. Und weil, das muss man schon sagen, die Wilhelmstraße 1 ist nochmal ein besonderes Grundstück, gerade neben unserem Landesmuseum hier. Das ist eine Museumsmeile geworden mittlerweile. Und ja, ich habe ihn dafür geworben, weil er sagt, wir machen hier was Besonderes. Es wird mein 10. und letztes Museum werden und das wird besonders.
Und ich glaube, das erste in Europa, oder?
Das erste in Europa.
Da gibt es auch eine kleine Geschichte, die fand ich ganz interessant. Die sollten wir hier auch nochmal teilen. Wie ist denn der erste Entwurf von diesem Museum von Maki entstanden? Er hat ja geskribbelt und ich glaube, Sie durften gar nicht richtig zuschauen.
Er stand auf der anderen Seite der Wilhelmstraße und zeichnete. Und wir hatten an dem Abend, haben wir uns nicht reserviert im Rheingau, würde ich nicht vergessen. Und dann sagt meine Frau, pass mal auf, das dauert ja, sag ihm doch mal, es wird Zeit. Und dann habe ich ihm, ja, es hat alles nichts genutzt. Wir haben eine halbe Stunde überzogen. Und dann habe ich ihn gefragt, jetzt zeig mir doch mal, was hast du denn da in deinem Notizbuch? Er sagte, das geht dich nichts an. Und als ich dann viele Jahre später, als das schon längst im Bau war und ich in Tokio war, und da sagte er, komm, ich will dir mal was zeigen. Da hat er mir sein Notizbuch gezeigt und da stand dieses Museum, so wie er es damals skizziert hatte. Unglaublich. Unglaublich. Und das war, ja, aber so war er und so ist er auch. Er hatte eine Begabung, auch letzten Endes auch den Bauherrn mitreden zu lassen. Und er, das tut er immer. Das hat er immer gemacht. Er sagt, es ist was Schöneres für einen Architekten gibt es nicht, wenn ich einen Bauherrn habe, der weiß, was er will. Natürlich, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du willst ein Dach haben wie in Bilbao, dann hätte ich dir gesagt, pass auf, dann musst du einen anderen Architekten suchen. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja genau das, was wir heute haben. Und ich wollte, dass es genauso wird. Und wir haben viele, viele, auch in den 3 Jahren Planung war ich oft in Japan gewesen. Und wir haben viele Änderungen vorgenommen. Denn das Untergeschoss, das hatten wir erst aus Kostengründen, das war nur ein Drittel so groß, also 30% von den heutigen Abmessungen. Und dann sind wir auf die Hälfte. Und dann da sind wir aufs Ganze gegangen. Dann haben wir uns die Fassade angesehen und dann sagt man, naja, die Fassade, dieses Klimakram oben auf diesem Dach, das will ich doch von unten überhaupt nicht sehen. Das sagt er, ja, wir müssen die Fassade dann einfach um einen Stein, das sind 1,35 erhöhen. Und dann siehst du das nicht. Also haben wir das gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, und noch was. Und oben diese Attika, oben, die will ich nicht sehen. Diesen Kram, den sehe ich überall. Ich möchte es nicht sehen. Da lacht er und sagt, das ist eine super, wunderbare Idee. Weißt du, was wir machen? Wir schrägen den Stein oben ab, wir legen die ganze Entwässerung nach innen. Haben wir gemacht. So sieht es heute, wenn Sie sich heute das Museum mal ansehen, sehen keine Attika, die Steine gehen in den Himmel. Genau das, was wir wollten. Das heißt, über alles haben wir gesprochen und es war eine wunderschöne Zeit, die Planungsphase. Und die 3 Jahre bereue ich nie. Es war eine tolle Zeit. Die Bauphase war dann schwieriger, natürlich die 5 Jahre, weil man ja hier laufend vor Ort, ich war jeden Tag vor Ort. Habe also viele 12 Stunden am Tag, war gar nichts. Das habe ich heute übrigens auch noch, nach wie vor. Aber es war insgesamt gesehen, nach dem, was man sieht, was heute hier steht, hat sich das alles gelohnt. Und trotz Mühe, trotz Arbeit, trotz Ärger, ist eine tolle Sache geworden.
Die Wiesbaden haben auch schon einen liebevollen Kosenamen für das Museum. Ich würde sagen, zu 90% liebevoll. Es gibt bestimmt auch ein paar Spötter. Und das gehört auch einfach zu so markanten Gebäuden dazu. Der Zuckerwürfel. Denn es ist ja, sieht ja aus wie ein weißer Würfel, aber nicht nur das. Es hat ja auch so diese kristalline Anmutung. Also auch das, je nachdem, wie das Licht rausscheint. Licht war Ihnen ganz wichtig. Ja. Und andere Dinge waren Ihnen sehr wichtig. Die Farbe, der Umgang mit Farben und vor allen Dingen das Thema, dass die Kinder, da kommen wir wieder zu dem, was Sie ja schon angedeutet haben hier, quasi exklusiven Zugang haben. Sie haben eine Besonderheit in dem Museum. Das Museum ist an den Vormittagen den Kindern, den Schulklassen reserviert und zwar kostenfrei. Was sind Ihre Überlegungen dazu?
Beginn noch mal bei der Fassade, beginn noch mal bei der Polarisierung. Wenn man ein Gebäude baut, wie wir es hier gemacht haben, dann wird es polarisieren. Es wird Menschen geben, denen wird es sehr, sehr gut gefallen. Insbesondere, wenn sie schon mal hier drin waren. Und es wird Menschen geben, die damit nichts anfangen können oder denen es auch nicht besonders gut gefällt. Die Fassade selbst ist deshalb so glitzernd, weil sie aufgeraut wurde. Das heißt, sie ist gestockt. Das heißt, die Oberfläche ist tatsächlich nach dem Schleifen zerstört worden. Warum? Damit dort die Sonne die Kristalline weckt. Und wenn Sie die Sonne voll drauf scheint, Sie haben es eben schon gesagt, dann wird es weiß, blütenweiß. Und sieht aus tatsächlich oft wie ein Zucker.
Wie ein Stückchen Zucker.
Ja,
ne?
Wir das Museum vormittags geöffnet haben, nur für die Kinder und den ganzen Tag für alle, die sich in dem Untergeschoss bewegen wollen, das muss man ja auch sagen, es geht da nicht nur um die Kinder vormittags, sondern es geht auch darum, dass ich am Nachmittag alle Menschen, die hier reinkommen wollen, erstmal umsehen können. Sie können schon Kunst, sie können den Toni Gregg oben sehen, sie können den Schilly da unten sehen, sie können die Katharina Grosse sehen, sie können den Karl Martin Hartmann, das heißt, sie sehen schon Kunst, wenn sie reinkommen, sich umschauen und ohne ins tatsächliche Museum zu müssen. Aber die Vormittage sind natürlich ganz besonders. Wir haben sie nur für Schulklassen, also für freigegeben. Das bedeutet, Vormittag können die Kinder hierher. Sie erwartet einen Raum, in denen 4 Stationen aufgebracht sind. Diese vier Stationen, an diesen vier Stationen kann man über Touchscreens Farbe erzeugen, Figuren erzeugen. Und das bedeutet, sie können so malen wie Bilder, die sie hier im Hause sehen. Das heißt, die Kinder werden auch durchs Gebäude geführt, in den Schulklassen, an den Händen. Das ist manchmal, gerade wenn die Kleinen hier rummarschieren, das ist schon extrem. Und man sieht, wie andächtig sie sind, wenn man ihnen sagt, wo sie sind. Dann macht es sehr, sehr viel Spaß. Wenn man sie dann später arbeiten sieht an diesen und mit den Spaß, wenn sie dann ein Foto fertig haben und sie können das Foto dann über ihr Handy an ihre Eltern schicken oder an die Oma schicken oder was auch immer, dann ist es extrem. Warum? Hier erzeugt man tatsächlich Kreativität und man nutzt auch sein Gedächtnis, denn um die Farbe zu erzeugen, um sie wieder zu erzeugen an anderer Stelle, muss ich die Schritte kennen. Wie komme ich dorthin? Wie bekomme ich diese Farbe? Das bedeutet, es ist wie beim Schachspiel, ich muss 10, 12 Züge im Kopf haben, um das zu... Und das macht den Kindern Spaß, weil sie dann selbst merken, Moment, das haben sie nicht im Kopf und sie müssen alles nochmal neu machen. Und das ist, wenn man dann sieht, was bei rauskommt, ist es extrem. Und ich würde mal behaupten, dass die Kinder das viel, viel besser können als wir Erwachsene. Und auch viel schneller lernen, wie man damit umzugehen hat. Auch beim Tanzen. Sie können tanzen und über die Bewegung des Tanzes Farbe erzeugen, Figuren erzeugen. Und das ist etwas, was es sonst noch nicht gibt. Wir haben diese Software in Wien entwickeln lassen, schon vor vielen Jahren. Eine Mitarbeiterin sich speziell darum gekümmert hat und haben dann die Hardware hier gekauft und anpassen lassen. Das heißt, es war schon viel, viel Aufwand. Hat auch viel Geld gekostet. Und das Betreiben kostet uns natürlich viel Geld. Denn letzten Endes ist es ja so, dass die Schulen nichts zahlen. Wir verlangen keine Eintritte. Kinder unter 18 Jahren haben hier frei. Auch die Schulklassen selbst, auch die Pädagogin, die wir in dem haben, kostet nichts. Für die Schulen sind diese Besuche frei. Und das alles mit dem Hintergedanken, Kindern die Kreativität in Kindern zu wecken, um aus ihnen irgendwann mal einen Unternehmer zu machen.
Kreativität, wir sind dran vorbeigekommen schon mehrfach. Es hört sich rhetorisch an, sind wir alle kreativ oder müssen wir es erlernen?
Also ich glaube, Kreativität kann man auch nicht erlernen. Also Kreativität hat man oder man hat sie nicht. Man kann sie wecken und darum geht es, wecken. Weil viele Kinder sind kreativ. Ich bezeichne mich beispielsweise als kreativ, weil ich aus allem Problem, was ich sehe, finde eine Lösung. Ich finde, egal, wenn Sie mir heute eine Aufgabe geben, ich werde sie irgendwie lösen. Versuche. Es gelingt nicht immer. Ich kann keine Krankheiten heilen. Aber alles, was ich hier tun, wir können Probleme lösen. Und das bedeutet, wir müssen kreativ sein. Aber es können nicht wenige, nicht viele. Und deshalb brauchen wir aber diese wenigen, das sind die Leute, die die anderen dann aber mitreißen, die anderen führen. Es können nicht alle Unternehmer werden, es können nicht alle das machen, was ich mache. Nein, wir brauchen auch Menschen, die tatsächlich auch arbeiten, die wirklich arbeiten, damit meine ich, das tun, was man möchte, das gemacht wird. Und dazu kann man nicht alles alleine machen. Ich brauche Menschen dafür. Und
Man könnte ja im Gegensatz dazu, das wäre jetzt eher meine Perspektive, sagen, wir sind alle kreativ, nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Also es ist nicht so 0, 1, kreativ, nicht kreativ, sondern das eher wie eine Skala beschreiben und sagen, also eine Grundkreativität ist ja uns Menschen vermutlich, oder wäre zumindest mein Glaubenssatz, gegeben. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und für welche Dinge.
Also Kreativität, da haben Sie absolut recht, die kannst du nicht in komplett unterschiedlichen, Bereichen entwickeln. Kunst, Musik oder der eine sagt Maschinenbau. Ein gutes Beispiel habe ich. Ich habe Menschen in meinen Firmen beschäftigt, die Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel einen Satz oder 10 Sätze fehlerfrei zu schreiben. Wenn sie denen aber gesagt haben, pass mal auf, guck mal hier, das ist nicht in Ordnung, das müssen wir in Ordnung bringen. Innerhalb von Sekunden haben die es in Ordnung gebracht, wo sie gar nicht auf die Idee. Ein Beispiel, sie sind im Wald und sie machen einen Spaziergang und da ist eine Bank oder ist einfach eine Holzdiele und die ist nass. Und er sagt, ja, da können wir uns nicht draufsetzen, die ist nass. Und dann geht der um und dreht die Bank rum. Er dreht einfach die Latte rum, das ist trocken, und setzt sich drauf. Nur mal an solchen kleinen Beispielen einfach. Und das ist Kreativität, aber auch ganz anders. Das ist absolut richtig, was ich sage. Ich glaube, jeder Mensch hat in irgendeiner Art und Weise hat er Kreativität. Aber noch besser ist, wenn man ihm zeigt, dass er die hat und dass man ihm dabei hilft, die zu entwickeln, die zu entdecken. Und da kann Kunst und Musik vieles, vieles bewirken. Und ich verstehe auch nicht, dass man hier bei uns in Deutschland auf diese, gerade Kunst und Musik, zu wenig Wert legt. Wenn Sie Japan ansehen, wenn Sie die Kinder ansehen, wie die, ich sage mal, zum Teil gedrillt werden, was ich auch nicht für besonders gut halte, aber dort muss jemand ein Instrument lernen oder da sollte jedes Kind ein Instrument lernen. Und solche Sachen, was bei uns hier nicht gibt. Für uns, man meint, Mathe wäre das. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, Musik und Kunst kann hier viel, viel mehr bewirken, sage ich ganz ehrlich.
Ist Kunst und damit auch Teil der Kultur somit für Sie der harte Kern oder der weiche Kern dessen, was uns als Gesellschaft, aber auch in einem Unternehmen zusammenhält?
Ist der weiche Kern, denke ich mal. Es ist nicht der harte Kern, es ist der weiche Kern. Und Kunst ist ja keiner, das Wort Kunst alleine ist für mich weich, nicht hart. Im Tagesleben, wenn ich Geld verdienen muss mit Kunst, dann kann es hart werden, ja, aber wenn ich von Kunst rede, dann ist es etwas Weiches.
Wenn ich von hartem oder weichem Kern rede, könnte man ja auch sagen, ist es das, auf das wir verzichten können oder sollten? Wenn wir es dahin mal diskutieren, würden Sie sagen, das ist sozusagen das Add-on, so wird es ja oft in Deutschland diskutiert, das ist das, wenn wir alles andere gemacht haben, können wir uns mal darum
kümmern. Ja, aber das ist der große Fehler. Das ist der riesengroße Fehler. Ich würde sagen, man müsste damit anfangen und nicht damit enden. Also Kunst ist die Basis und Musik ist die Basis für jemanden. Und wenn man Kinder gerade sieht, sieht man mal, wie wichtig es für die Kinder ist. Auch. Und die machen es gerne. Machen Sie doch mal einen Test und machen Sie mal Kunst und Musik und machen Sie mal Mathe oder Vokabeln lernen, französische Vokabeln lernen. Ich war dann, ja gut, das ist vielleicht nicht ganz ein treffendes Beispiel, aber nochmal, mit Kunst und Musik muss der Tag anfangen eigentlich.
Brauchen Menschen, da denke ich wirklich oft drüber nach, besonders viel Freiraum, um ihre Kreativität zu entdecken und auszuleben? Oder brauchen sie vielleicht auch manchmal einfach ein wirklich drängendes Problem, um die Not zu haben, kreativ zu werden? Das ist ja so ein Gegensatz. Also was glauben Sie, lockt mehr Kreativität?
Der Freiraum ist ideal, wenn man den hat. Aber der ist in den meisten Fällen nicht da. Und ich glaube, oft ist es so, dass die Not Kreativität weckt. Da bin ich absolut sicher.
Die Problemlösungskompetenz.
Genau.
Was kann Arbeitskultur, und Sie haben ja sehr lange ein Unternehmen geführt, von der modernen Kunst lernen? Was können wir uns wo können wir die Analogien herziehen? Wo können wir daraus was lernen aus der modernen, vielleicht auch speziell aus der modernen, aus der abstrakten Kunst?
Ich glaube, was man sicher lernen kann und was man auch übertragen kann, ist, den anderen sehen zu lassen, was er sehen will. Keine Vorschriften zu machen. Und oft ist es so, dass die Freiheit, die wir im Beruf manchmal gerne hätten, aber nicht haben, die hat man in der Kunst. Und wenn man das übertragen würde, dass man diese Freiheit, die man ein bisschen mehr den Mitarbeitern gibt, dass sie ein bisschen mehr sich frei bewegen können und nicht mit Vorschriften zukeilt, ich glaube, das wäre für die meisten Menschen, die arbeiten, das Optimale. Und deshalb gibt es auch diese klare Verbindung. Du darfst sehen, was du willst. Und hier darfst du zumindest mal einen Teil von dem machen, was du glaubst, was hier richtig ist. Das ist nicht in allen Bereichen der Berufe möglich. Natürlich nicht. Wenn ich an der Maschine stehe beispielsweise, dann ist mir vorgegeben, was ich zu tun habe. Die muss gefüttert werden. Wenn ich an der CNC-Maschine stehe, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit. Aber ich habe die Möglichkeit, später zu sagen, das Programm hier ist mir eigentlich dafür, das könnte man besser machen, das ist mir zu langsam, ich könnte es verändern. Und diese Chance hat man auch. Und das heißt aber, da muss man erstmal auch dem Menschen sagen, okay, wir möchten, dass du darüber nachdenkst. Du bekommst vielleicht sogar noch eine Prämie, wenn du hier eine Idee bringst, um das besser, schneller, anders zu machen. Ich glaube, da ist die Freiheit, die man in der Kunst hat, ein bisschen zu übertragen ins Wirtschaftsleben, das wäre schon sehr, sehr gut. Und gerade bei jungen Menschen erlebt man ja, dass sie sich eingeengt fühlen, dass man die bekommen von zu Hause aus viel Freiheit mit, mehr als wir damals hatten, viel Freiheit mit, können sie aber gar nicht nutzen. Und ich glaube, da könnte man einiges öfters mal ins Museum gehen und versuchen, den Kindern mal zu erklären, was man auch den Erwachsenen und selbst den Unternehmern.
Ich wollte gerade sagen, den Unternehmern, das wäre eigentlich auch mal spannend zu sagen, schau mal, was sind denn hier die Analogien, wo sind denn die Freiheitsräume? Wenn Sie heute über dieses Thema, wird ja viel diskutiert jetzt, auch Freiheitsräume in einer ganz anderen Art und Weise, wie viel möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten und so, wir wollen gar nicht so allzu tief reinschauen, ist ja auch letzten Endes ein Autonomiebestreben der Menschen in der Arbeitswelt. Heute mit bisschen Abstand, wo sie nicht mehr in der Rolle des Unternehmers so stark agieren. Wie schauen Sie auf diese Phänomene? Sagen Sie, ja, das tut auch gut oder ist auch Not, eine gewisse Autonomie brauchen die Menschen, wie eben besprochen? Oder sagen Sie, da geht jetzt, läuft das in die falsche Richtung?
Also ich glaube, derzeit läuft es, wenn ich mich weltweit umschaue, hier bei uns etwas in die falsche Richtung. Wenn Sie beispielsweise den Menschen sagen, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, wenn Sie vorausgesetzt, man kann das, und wie ihr wollt, dann glaube ich, ist es problematisch, weil vieles, was wir Menschen doch tun, tun wir doch deshalb, weil wir miteinander reden. Das bedeutet, das Büro, nur mal ein Beispiel, ist ja auch Kommunikationsort. Und es wird hier im Büro auch gelacht. Es wird auch, man freut sich. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute hergehen würde und würde von den 6 Tagen oder von den 5 Tagen sagen, okay, 4 Tage könnt ihr zu Hause arbeiten und einen Tag könnt ihr hier arbeiten, dann wäre mir das einfach zu viel. Ich glaube, dass es Sinn macht, auch den Leuten Freiraum zu geben, wohl wissen, dass an diesem Tag, an dem man zu Hause ist, nicht die Leistung bringt, die man hier bringt. Mag ja sein, aber trotzdem ist es gut, vielleicht sowas zu tun, den Menschen wirklich mal einen Tag zu geben, wo man zu Hause ausarbeiten kann. Aber dass man in die Richtung geht, plötzlich die Büros komplett abzuschaffen und nur noch von so, damit verliert man. Man verliert die Gemeinschaft, man verliert miteinander zu reden, auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. Es ist so, wenn die Leute über den Tisch miteinander reden. Es werden ja auch Ideen entwickelt und der eine hört, was der andere sagt, wenn telefoniert wird. Das heißt, das wird einfach vergessen und man macht sich's bequem. Und natürlich ist es gut. Ja, der Unternehmer sagt, na ja, die Leistung ist auch nicht, die ist nicht mehr 100%, die ist nur noch 60, aber dafür spare ich ja mein Büro hier. Das ist doch alles. Der Unternehmer denkt ja auch immer, okay, was bringt es mir wirklich hier? Kann ich damit die Leute halten? Damit bekomme ich auch mehr Leute. Wenn ich ihnen mehr Freiraum gebe, bekomme ich mehr Leute. Ich glaube, man muss es mit Vorsicht einfach machen und mit einem gewissen, man kann mit den Leuten ja reden auch. Es ist ja tatsächlich so, dass man nicht mit den Menschen reden kann.
Greifen wir zu dem äußersten Mittel, reden wir mal miteinander.
Ja, aber das ist doch genau das Thema. Und auch erklären, warum ich es besser halte, dass wir uns nicht die ganze Woche hier, dass es schöner ist oder manchmal auch sogar erforderlich ist, die ganze Woche hier zu sein. Was soll ich denn meinem Menschen sagen, meinem Hausmeister, der hier die ganze Woche hier ist, der muss hier sein, der kann nicht von zu Hause aus die Straße sauber machen oder die Pflanzen schneiden oder der muss hier vor Ort sein oder der Menschen, der die Ausstellung aufbaut. Das bedeutet, es gibt auch Bereiche, wo es gar nicht geht, wo die Leute da sein müssen. Auch da muss man einen gewissen ab, denn der sieht ja auch, die anderen sitzen zu Hause, das ist ja deren Ausdrucksweise, ich sag's mal, die sitzen zu Hause und ich muss hier schaffen. Mhm. Ja, und auch hier muss man Ausgleiche schaffen. Und das kann man am besten, wenn man mit den Menschen redet und nicht eine Pause. Und ich sag, ihr habt jetzt alle 1 Tag in der Woche frei, 2 Tage frei, sondern nee, man muss es einfach, man muss mit den Menschen reden und dann vor allen Dingen auch, was sie zu Hause machen oder was wir erwarten, dass sie es machen.
Ja, beziehungsweise auch, was sie, wofür das Büro dann auch genutzt wird, weil das sieht man ja auch. Das ist im Gegensatz nochmal ein alternatives Bild zu dem, was sie entwickeln, vielleicht sogar eine Effizienzschraube besonders stark gedreht wird, weil man sagt, okay, zu Hause kann ich vielleicht besonders effizient und ungestört arbeiten und dann komme ich 1-2 Tage die Woche ins Büro und dort wird auch nochmal intensiv eine Konferenz an die andere oder ein Meeting an die andere gehängt. Also von daher, man könnte es auch in die andere Richtung diskutieren. Ich persönlich sage oft, die Zahnpasta geht, glaube ich, nicht mehr in die Tube zurück. Wir werden nicht mehr in diese Zustände kommen. Und ich fand jetzt den Punkt, den Sie sagen, am Ende kommt es darauf, läuft es auf das Prinzip hinaus, dass die Teams, die Abteilung, das miteinander im Dialog auch klären müssen. Was macht für welches Arbeitsumfeld, für welche Arbeitsbedingungen wirklich Sinn? Und da wird es wahrscheinlich keine unisono Angaben geben oder Ansagen.
Das genauso ist es. Und man darf natürlich eins nicht vergessen. Was ist am Ende entscheidend? Das Ergebnis. Und wir sind hier in Deutschland nicht mehr. Wir leben vom Export. Wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Sonst werden wir in Zukunft nur noch Händler für chinesische Waren sein. Ich meine, wir sind das Land der Dichter und Denker. Also, und hier ist viel Kreativität bei uns. Und die dürfen wir auch nicht dadurch verlieren, dass jeder dann nur für sich sein Süppchen zu Hause kocht. Sondern da muss man schon miteinander reden und man muss auch dann Lösungen finden. Nämlich dann, wenn es nicht mehr funktioniert, dann werden bestimmte Bereiche absterben. Und dann wird es dann irgendwann nur noch Dienstleister werden. Schauen sich in England um, was dort passiert ist. Sollten wir in Deutschland nicht nachmachen. Und ich glaube, miteinander reden ist nochmal die Lösung, erstmal die erste Lösung des Problems.
Die erste und oft auch die grundlegende und die wichtigste. Und zum Ende unseres Gesprächs, ich gucke ja gerne auf das Alte und das Neue und das Gute, ja? Vor allen Dingen auf das Neue und das Gute, würde ich Sie gerne nochmal bei dem Punkt packen. Mal angenommen, wir würden uns ein Stück weit diese Freiheit in der modernen Kunst in unserer Arbeitskultur übernehmen können. Ein Stück weit, so wie Sie das eben skizziert haben. Ja, ich fand ja auch die Idee zu sagen, was passiert denn, wenn man mal hier ein Tross à la Learning Journey von Unternehmern durchschickt und sagt, überleg mal, was das für deine Unternehmenskultur bedeuten könnte. Also bleiben wir mal bei dem Bild, etwas Freiheit in der Gestaltung. Wenn wir das hätten, was wäre das Gute daran für die Unternehmen?
Ich glaube, dass den Unternehmen hilft. Ich glaube, wenn die Menschen glücklich sind, wenn die Menschen froh sind, indem sie ihren Job machen, wenn sie den Menschen etwas geben erstmal, dann ist es ja wie ein Geschenk. Und genau wie ich es auch gemacht habe, dass ich Menschen geholfen habe, irgendetwas zu tun, das etwas, das zehren die von. Da haben die Menschen Wochen, wovon sie kommen gerne in die Firma. Und ich glaube auch in dem Moment, wo ich als Unternehmer den Mitarbeiter wirklich auch klar mache, dass er das von mir bekommt und auch mit ihm rede darüber, dann habe ich dem, glaube ich, einen guten Anfang eines Tages oder einer Woche oder eines Monats beschert. Und das können wir. Und dann nochmal, wichtig ist einfach das Wort. Mit jemandem reden und nicht an jemandem vorbeigehen. Und als wäre man der Chef, das geht nicht. Ich habe die Menschen zu begrüßen. Ich habe ein gutes Wort für sie da zu sein. Und das ist das, was heute oft fehlt. Es sind Menschen nur noch Nummern. Und der Chef selbst eines mittelständischen Unternehmens, der hat die Aufgabe, für seine Leute da zu sein, mit ihnen zu reden und dann auch gemeinsam was zu finden, was allen Spaß macht. Und Kunst ist etwas, was man merkt erstmal vielleicht nicht jedem Spaß macht, weil er es gar nicht kennt. Aber in dem Moment, wo ich mal hier auch als Unternehmer mal durchs Museum gehe und sage, Mensch, das sieht ja auch gar nicht schlecht aus. Oder das ist auch schön gebaut. Und dann bringt man die Menschen zur Kunst, so wie ich auch zur Kunst gekommen bin. Einfach dadurch, dass ich nicht wusste, was ich machen soll, mir die Zeit genommen habe und plötzlich gelernt habe, Moment mal, das ist ja noch was ganz anderes. Und das war dann die Kunst. Und ich bin heilfroh, dass ich es noch erlebt habe. Leider erst mit 40, aber immerhin nicht zu spät.
Was wollen Sie noch? Sie blicken auf ein schon gut gelebtes Leben zurück und sind noch mittendrin. Was möchten Sie noch gestalten? Oder anders gefragt, was möchten Sie hinterlassen?
Ja gut, was ich hinterlasse, das ist etwas, was wir selbst ja entschieden haben. Wir haben unsere Stiftung, in der Stiftung selbst sind Projekte, die wir geschaffen haben. Die Stiftung selbst wird weitere Projekte schaffen, die wir schon auch angegeben haben. Das bedeutet, wie schon gesagt, wir wollen ja eigene Projekte machen, wir streuen nicht. Und das wird passieren. Das bedeutet, ich habe da gar keine Angst drum, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, dass die Stiftung nicht mehr wüsste, was sie zu machen hat. Wir haben das vorgegeben und sie wird immer was zu tun haben und sie wird auch immer etwas tun, was allen Menschen Spaß macht.
Was möchten Sie selbst noch gestalten?
Ja, ich hätte ein paar Ideen noch, die sind aber zu früh jetzt zu sagen. Spruch, aber ich hätte schon das eine oder andere, was wir gerne noch machen würden. Aber und was wir jederzeit machen könnten, aber da spielen noch andere Faktoren eine Rolle und die möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Aber im Kopf gibt es also zumindest mal drei und eine davon werden wir wohl noch schaffen.
Kreativität, damit haben wir angefangen, Kreativität, damit hören wir auf. Würden Sie sagen, das zeichnet Sie als Mensch auf, im Sinne einer Lösungskompetenz dann auch wirklich aus? Ist das etwas, was ein roter Faden ist in Ihrem Leben? Vielleicht nicht in der künstlerischen, selbst ausgestaltenden Form, aber eher im Sinn einer Lösungskompetenz, eines Machens, eines etwas Unternehmens?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man von Erfolg redet, den ich sicher auch hatte, dann kann ich sagen, dann ist es genau das. Kreativität in Zeiten, wo es schwierig ist. Und dann ist es natürlich nochmal, wir haben ja auch schwierige Zeiten erlebt. Ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich am Weihnachtsende nicht wusste, wie ich das Weihnachtsgeld meinen Mitarbeitern zahlen sollte. Wenn Sie das mal erlebt haben, dann wollen Sie es nicht das zweite Mal erleben. Das heißt, Sie müssen schon sehen, wie Sie solche Probleme lösen. Und die kommen ja, die sind ja da in dem Unternehmerleben. Es ist ja nicht nur eitel Sonnenschein und die ersten 15, 20 Jahre, selbst nach 20, 25 Jahren habe ich überlegt, ob ich eine Werkzeugmaschine kaufe oder ob ich mir es leisten kann, eine zu kaufen. Wie kann ich sie finanzieren? Bevor ich begonnen habe, mir Kunst zu kaufen, die dann letzten Endes in die Millionen ging. Ich will damit sagen, man wächst und die Kreativität ist die Basis für all das, was man macht. Und sie bekommt jeden Tag irgendwelche Sachen auf den Tisch, wo sie entscheiden müssen, okay, wie kann man das machen? Ist das die Lösung? Und dann fällt einem etwas ein, was die Lösung ist. Und ich glaube, als Unternehmer ist man gefordert, jeden Tag kreativ zu sein. Ja. Das ist so. Und wenn man das nicht ist, wird man schon gar kein Unternehmer. Ich glaube, Unternehmer, wenn man Unternehmer wird und sich das vorstellt, dann muss man schon die Kreativität haben. Die kann ich nur jedem wünschen. Und ich würde viele junge Leute einfach dazu ermuntern wollen, einfach mal ein Risiko einzugehen, auch mal was zu machen, wovon man nicht 100% weiß, dass es funktioniert. Das ist doch der Kern einfach, wo man die Idee hat. Und dann letzten Endes auch, wenn man mal scheitert, es nicht beim Scheitern belässt, sondern auch zum zweiten und dritten Mal anfängt. Das ist bei uns in Deutschland noch viel schwieriger als in Amerika, das muss ich zugeben. Aber auch das sollte ein Thema werden, dass man scheitern kann, dass junge Menschen auch mal scheitern können mit ihrem Start-up. Da muss man sie mehr unterstützen als bisher. Und nochmal, ich kann nur sagen, hier würde ich von unserem Staat mir ein bisschen mehr wünschen. Staat sind wir alle. Und ich rufe nie nach dem Staat. Aber in dem Falle müsste er hier mehr tun. Und ich wäre froh, wenn es denn so käme.
Also ein entschlossenes Plädoyer am Schluss für mehr Kreativität, für Wagnis, für auch das eine gewisse Milde gegenüber Fehlern, die dazugehören. Ja, wenn wir kreativ sind, gibt es immer, ist es immer eingepreist. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Ernst, für die wirklich sehr schöne Reise einmal durch Ihr Leben, aber vor allen Dingen in die Entstehungsgeschichte eines großartigen Werks, was weit über Ihr Leben hinaus strahlen wird. Und wovon jetzt so viele Menschen profitieren können. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gern geschehen. Vielen Dank.
Ein großes Leben und große Themen hat er schon bewegt, Reinhard Ernst. Und ich denke auch, das wird noch so weitergehen. Denn er ist ein Mensch, der schaffen möchte, der kreatives Drängen in sich spürt und das auch nach außen hin transportiert. So habe ich ihn auch hier in dieser guten Stunde erlebt. Hellwach und total fokussiert auf unser Gespräch und trotzdem mit seinen Gedanken schon immer einen Schritt voraus. Und insofern bin ich wirklich neugierig, was wir in seinem Dunstkreis noch erleben werden. Und vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ein ganz spannender Impuls, auf das Thema Führung zu gucken, was ja ganz anders sich ausnimmt, als wir es vielleicht üblicherweise hier bei Good Work diskutieren. Und ich glaube, gerade durch die unterschiedlichen Perspektiven sind die Impulse ja besonders gut geeignet, ins eigene Nachdenken zu kommen. Also von daher, ich bin sehr dankbar, dass wir diese Geschichte hier einfangen konnten. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Vergnügen beim Anhören und sage, wir sehen uns im Museum.